Dankeschön. Jesus hat sich unser Leben wie ein Orchester vorgestellt. Ich frage mich, war Jesus überhaupt musikalisch? Da heißt es nämlich, er sprach den Lobgesang, also er hat gesprochen. Und ob seine Jünger musikalisch waren, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wir, also mein Vater hat zu mir gesagt, lerne ein Musikinstrument. Und ich werde nie vergessen, ich habe Basstuba gespielt und Akkordeon gespielt und ein bisschen geklimpert noch. Und wir haben zu Hause ein Gitarren-, Mandolinen-, Banjo-Club gehabt und dann Trompetenorchester gehabt. Also mein Vater hat die Zugposaune gespielt. Und wir waren mal auf einem Posaunentag in Passau und da vom Kulo geleitet. 5000 Bläser waren da. Und du glaubst gar nicht, dieser Kulo, der sogar rausgehört mit der Piccolo-Flöte, wo der falsch gespielt hat, ja. Und so, der Heiland hört auch, ob wir richtig spielen oder falsch spielen, ja. Und dann hat er seinen Schuh ausgezogen, auf den geschmissen mit dem Schuh, nur zu zeigen, du spielst falsch, Bruder. Oder dann hat er das nächste Mal wieder gezeigt, lauter, den rausgeholt oder den wieder stiller gemacht. Weißt du, Orchester, der Heiland macht einen lauter oder stiller. Nimm ein deinen Platz. Und so weiter. Das ist mein Thema heute Abend. Nimm einen deinen Platz. Jeder muss sein Instrument spielen. Ja, und mich hört man gar nicht. Ja, dich muss man gar nicht hören. Aber in Zusammenarbeit, in Zusammenhang alle miteinander, die machen die Musik. Und jeder soll richtig spielen. Der eine leise, der eine lauter, der andere ein bisschen mehr. Komm, macht er. Oder dann sagt er so. Ja. Viele Menschen sind nicht an ihrem Posten. Ja, sie denken, mich braucht man nicht, ich bin gar nicht so wichtig, ich komme gar nicht drauf, auf mich kommt das nicht drauf an. Und obwohl für Gott ist jeder einzelne Mensch ganz wichtig. Ja, viele haben die Kontrolle über ihr ganz persönliches Leben verloren. Ja, sie suchen immer das Perfekte, eine perfekte Gemeinde, ein perfektes Orchester, perfekten Chor. Ja, aber sowas gibt es nicht. Es gibt immer welche, die nicht perfekt sind. Ja, und, aber es kommt gerade die nicht perfekt sind, die müssen die unvollkommen vollkommen machen. Ja. Suche nicht das Perfekte. In dieser Welt gibt es nicht das Perfekte. Alles ist stümpelhaft. Alles ist stümpelhaft. Schau doch, ja, da wird so viel Neues entdeckt, erfunden. Ja, nichts ist vollkommen. Nur im Himmel einmal, wenn du bei Gott bist, dort ist das Vollkommene. Viele werden von Dämonen getrieben, gejagt und so weiter. Ja, und wenn du nicht aufpasst, du wirst falsch spielen, deine eigene Melodie. Ja, beim Jazz, du musst nur den Rhythmus mitspielen, aber deine Musik, verstehst du, da gibt es, und Jazzmusik ist bei vielen beliebt und Leute lieben, ja. Gott hat dich in ein Orchester reingestellt und wir sind jetzt in einem Orchester. Ja, jetzt kommt es drauf an. Fang an, Gott zu loben, Gott zu preisen, so wie du kannst. Ich sitze manchmal auf dem Balkon, weißt du, und ich genieße. Da sind die Krähen, da sind die alle möglichen Vögel, und da ist auch noch die Nachtigall. Die Nachtigall übt meistens ihre Lieder nachts, verstehst du? Denn am Tag, da sind so viele andere, verstehst du, machen sie Konkurrenz. Du solltest in so einem Orchester nicht an Konkurrenz denken, sondern deinen Platz spielen. Ja, die Tiere spielen Jazz, verstehst du, Jazzmusik, ja, die Amsel und die Taube, die Grult, macht ihre Laute, verstehst du, und macht auf sich aufmerksam, ob sie Musik machen oder nicht, ist dahingestellt. Vielleicht ruft sie nur einen Bräutigam oder die Braut oder was auch immer ist, ja. Das Ideale gibt es nicht auf dieser Welt. Und wir sind auf der Suche, das Ideale, und wir wollen immer das Perfekte, das Vollkommene suchen und so weiter. Und so viele Menschen lassen sich vom Teufel in Missstimmung bringen, verstehst du? Und der ist der Falschspieler, ja? Und mit dem muss man Schuh ausziehen, auf den hinwerfen und sagen, tu da, verstehst du, sei still, verstehst du, du hast nichts zu sagen. Und die Worte des Teufels haben eigentlich nichts zu sagen, die haben keine Macht, verstehst du? Sprich zu den Broten. Jesus muss sprechen zu den Broten, dass sie genießbar werden, dass die Steine genießbar werden. Ja, es ist so wichtig, die Stimme des guten Hirten zu hören. In der Nähe von Karlsruhe, da sind mal 300 Schafe plötzlich von der Weide verschwunden. Und der Hirte hat gesucht, wo sind die Schafe geblieben, und hat die Schafe nicht gefunden. Und dann hörte er, dass von oben von Köln ein Transport geht mit Schafe zur Schlachtung in die Türkei. Und dann sagte er, ich werde dorthin gehen. Und dort waren über 5000 Schafe. Und dann sagte er, machte so seine Stimme, seine Hirtenstimme. Und dann kommen alle 300 Schafe raus. Und ja, er hat seine Schafe wieder gehabt. Die werden zur Schlachtung geführt, wenn sie die Stimme des guten Hirten nicht gekannt hätten. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, die Stimme des guten Hirten zu kennen. Im Leben und im Tod. Ja. Ja, überall, dass wir die Stimme des guten Hirten kennen, es ist eine andere Stimme. Ja, nicht nur Licht, verstehst du, nicht nur komm, 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 komm. Nein, das ist die Stimme des guten Hirten, was sie auch immer ist. Es ist eine Stimme der Liebe und du hast diese Stimme dir angewöhnt, so wie die Mutterstimme. Ja, ein Kind, ja, hört die Stimme der Mutter. Ich bin mal im Kaufhaus gewesen und plötzlich schreit ein kleiner Junge, was weiß ich, was er schreit. Also er schreit um Hilfe, da konnte er keine laute, richtige Worte sprechen. Schreit und schreit und die Mutter erkennt, das ist doch mein Junge. Ja, und geht zu ihm hin, macht sie, sagt, Junge, was ist los? Und das ist alles vorbei, alles vergessen. Wenn so ein Kind die Mutterstimme hört, ist alles vergessen, ist alles vorbei. Ja. Deshalb die Stimme, welche Stimme hörst du, von wem hörst du die Stimme, wer ist der Sprecher? Das ist sehr wichtig. Ja, der Teufel kann auch sprechen. Ich bin deine Mutter. Verstehst du, er kann Kreide fressen. Ja, und dann stellst du sich vor, ich bin deine Mutter. Und wenn du die Stimme nicht unterscheiden kannst von deiner Mutter und dem Wolf da, der Kreide gefressen hat, dann wirst du verführt. Lies 1. Korinther Kapitel 13. Da ist, was die Stimme ist, verstehst du? Die Liebe, die Liebe, die Liebe. Ja. Und die Liebe ist das Größte. Und jeder hört auf die Liebe, sogar dein Hund. Hört auf die Liebe, verstehst du, wenn du Liebe hast. Und weißt du, was der Hund macht am liebsten? Also ich weiß von meinem Hund, guckt direkt in die Augen. Ja, wir sind deine Augen. Und die Augen sind die Fenster der Seele. Ja, wir sind die Augen. Ja, was für Worte, sind es Worte der Liebe, des Hasses, des Gebietens, des Verbietens? Welche Worte sind es auch? Ja, wenn du Liebe ausstrahlst. Ja, und es ist so wichtig, Liebe ausstrahlen. Da kann man sehr viel mit dem Mund reden und sagen, ich liebe dich, verstehst du? Aber du weißt vom Herzen her, das ist alles nur Quatsch, was die Leute erzählen, verstehst du? Ja, Liebe. Gott will, dass du lernst, deinen Platz auszufüllen und zu lieben. Ich werde nie vergessen, ich war noch kein Mitglied, ich war nur gläubig. Man muss kein Mitglied sein, aber du lernst ganz schnell in der Gemeinde die Leute. Ja, und da steht einer vorne. Wir waren Darbisten und Baptisten zusammen, zwei verschiedene Gemeinden, weil die waren nicht groß genug und konnten sich selber nicht unterhalten. Ja, und der Bruder von den Darbisten steht auf und sagt, Geschwister, ich muss euch eine Wahrheit heute sagen. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Weißt, kannst du nur die lieben, die dir sympathisch sind? Die gleiche Nasenlänge hat, die gleiche Hautfarbe hat, ja, oder das gleiche Gebetsbuch. Ja. Gott will, dass du auch die Unsympathischen liebst, sogar mehr liebst als die Sympathischen. Ja. Gott will, dass du die Menschen liebst, die du nicht magst. Und wir haben in Heilbronn jemanden gehabt, verstehst, und da steht der Bruder auch auf und sagt, weißt du, der liebe Gott hat mich gelehrt, auch die Unsympathischen zu lieben. Und da war in der Gemeinde so, ja, kranker Behinderter, der ein bisschen gesabbelt und da lief die Speichel ein bisschen runter. Und da geht er hin, umarmt ihn und küsst ihn. Bruder, ich möchte dich lieben. Ja, ich möchte dich lieben, auch wenn dir Speichel da ist, auch wenn es mich vielleicht ekeln würde, aber ich liebe dich. Ja. Und das ist für mich das Größte, das Liebe unter ihnen ist das Größte. Was nützt es, wenn du Wahrheit sagen kannst, wenn du Prophetie hast, wenn du Kranke heilen kannst, wenn du alle diese Gaben hast und der Liebe nicht hast? Das ist alles für die Katz, wenn du die Liebe nicht hast, ja. Es zeigt sich, wie reif du bist und wie weit du im Glauben gekommen bist, ja. Kannst du alle Menschen lieben, auch die Unsympathischen? Jetzt kommt es drauf an. Kannst du auch die lieben, die so ein bisschen komisch sind, so komische Kauze, ja? Echte Liebe bereichert unser Leben. Echte Liebe bereichert unser Leben. Echte Liebe gibt ein Gefühl der Sicherheit. Ich bin was Besonderes. Und was glaubst du, wie sich dieser Bruder, der mit dem Speichel runtergelaufen ist, dieser kranke, behinderte Bruder, wie der sich gefreut hat? Guck mal, dieser Horst, so hieß er, dieser Horst liebt mich, umarmt mich, gibt mir sogar einen Kuss. Und er hat hinterher mir gesagt, das war für mich eine Überwindung. Ja, und gerade das, die Unsympathische zu lieben, ist eine Überwindung. Und ich möchte heute über zwei Frauen sprechen, Hagar und Sarah. Kurz, Ja, diese Frauen, ja, ich habe die über die Hagar schon so oft gepredigt, die Sarah, die Mutter der Gläubigen, vergiss nur die Gläubigen, verstehst du, auch die Ungläubigen, liebst du auch die Ungläubigen, die Komischen, die Drogensüchtigen, Alkoholsüchtigen, die Spielsüchtigen, die, ja, die nach Rauch stinken, verstehst du? Ja, jemand kam zu mir diese Tage, gar nicht so lange her, sagte, weißt du, ich habe den nur besucht und meine ganzen Klamotten riechen nach Rauch. Ja, wie ist es mit unserem Leben? Hagar und Sarah. Hagar, ja, sie wurde als Magd gekauft in Ägypten für die Sarah, eigentlich diese Hagar. Ja, und die Sarah ist schon alt, kriegt kein Kind, verstehst du? Nach dem Gesetz, damaligen Gesetz und den Gewohnheiten damals in dieser Zeit, ja, dann nimmt der Abraham diese Hagar, schwängert sie und die wird schwanger. Und jetzt denkt die Hagar, jetzt guck mal, die alte Frau da, die Sarah, die ist nichts mehr, die taugt nichts mehr und so weiter. Jetzt liebt der Abraham mich, verstehst du? Ich bin jetzt seine Geliebte, ja? Und dann rivalisiert diese Hagar, macht sich große Gedanken, ich bin jetzt die den Erben bringt. Und sie hat den Erben gebracht, diesen Ismael. Ja? Und dann kriegt die Sarah noch ein Kind. Stell dir mal vor, im hohen Alter kriegt die noch ein Kind. Jetzt fällt sie aus allen Wolken. Ja? Und jetzt gibt es Rivalitäten zwischen den beiden Frauen hier. Beide sind jetzt was Besonderes, Hagar und Sarah. Stell dir mal vor, in so eine Patchwork-Familie, ja, und beide sind so Rivalen, wer ist jetzt die Geliebte, wer ist jetzt die richtige Frau, die den Erben bringt und so weiter. Und dann sagt Sarah, eigentlich mir steht das alles zu und schickt doch diese Hagar weg. Ja. Und beide sind große Mütter geworden, Hagar und Sarah in Israel und bei den Arabern. Und die Sarah hat keine Offenbarung Gottes gehabt. Die lachte nur ein bisschen dumm. Das war alles, verstehst du, in einem Vorhang. Das war alles, was von Sarah berichtet wird. Aber die Hagar hat mehrere Offenbarungen Gottes gehabt. Die wurde, ja, die ist einmal abgehauen, als sie merkte, also ich passe hier gar nicht rein in dieses Haus, verstehst du, haut sie ab. Und dann sagt der Engel Gottes, Sarah, geh mal schön zurück wieder da, wo du herkommst. Stell dir mal vor, Hagar geht zurück zu Sarah. Und überwindet sich, und das ist für sie eine ganz große Überwindung gewesen. Ja, lies mal die Bibel und lies mal Koran. Du solltest beide Bücher mal lesen. Beide sind heilige Bücher, die Bibel und der Koran. Ja, und im Koran wird von der Hagar berichtet. Ja, sie ist die Mutter von Ismael gewesen und sie hat eine Frau besorgt für Ismael. Ja, und sie hat sehr viel gemacht für den Sohn Abrahams. Beide mussten Frieden schließen mit sich selbst und mit ihrer Umgebung. Beide Frauen machten Geschichte und bestimmten die Geschichte. Beide Frauen waren von Gott gesegnet. Beide Frauen haben eine göttliche Bestimmung gehabt. Keine war besser und keine war schlechter. Ja, die Sarah, dass der Segen muss von der Sarah kommen. Ja, aber die Sarah steht in der zweiten Reihe. Nur weil sie dumm lachte hinter dem Vorhang, und als Gott sagte, ja, in einem Jahr, wenn ich vorbeikomme, dann werde ich hier Kindergeschrei hören, ja, und dann kommt dieser Isaac und ja, da war sie stolz, ich bin jetzt Mutter und der Ismael wuchs auf bis zum 12. Lebensjahr, bis er beschnitten wurde und der Isaac war auch da und dann sagte, also schick die Hagar mit dem Ismael weg. Abraham, weißt du, Abraham war es furchtbar schwer, dem Vater war furchtbar schwer, wegzuschicken, die beiden Buben. Beide Buben waren von Gott verheißen und sogar der Ismael hat den Namen von Gott bekommen, sogar du wirst ihn Ismael nennen. Ja, das war alles so göttlich vorbereitet, aber jetzt passt es alles irgendwie nicht, verstehst du? Jetzt, die ganze Geschichte ist durcheinander. Für mich persönlich, vor Gott sind alle Menschen gleich, die von Ismael und die von Isaac, ja, beide. Beide sind Schlawiner, beide sind gut und beide sind schlecht. Ja, beide. Ja, der jüngere Sohn und der ältere Sohn, wir kennen diese Geschichte von Jesus. Der eine ist fortgegangen, hat das ganze Erbe verprasst und macht sich einen schönen Tag und kommt zu Hause. Vater, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, ich möchte Tagelöhner sein. Ja, und der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und der andere, der dient zu Hause, ist treu und brav und fleißig und so weiter. Und dann kommt er nach Hause und hört diese Musik und alles, was da passiert, verstehst du? Ja, Gott arbeitet, Gott baut seinen Tempel, Gott baut sein Haus, verstehst du? Und jetzt kommt er nach Hause und fragt die Leute, die Mitarbeiter vom Hof, was ist das für Musik? Ja, dein Bruder ist nach Hause gekommen. Was, mein Bruder? Ja, und dem gibst du alles, Vater, und mir gibst du nicht einmal ein Böcklein. Verstehst du? Der wäre sogar mit deinem Böcklein zufrieden gewesen, aber dem gibst du gleich den Mastochsen. So ist es, verstehst du, im Leben. Manche Problemleute werden besser behandelt als die braven Lieben, ja, die immer zu Hause geblieben sind. Ja, Vater liebt beide Söhne. Beide waren seine Söhne. Und der Ismael war der Erstgeborene nach dem Fleisch. Ich betone das ganz bewusst. Nach dem Fleisch der Erstgeborene. Ja. Abraham liebte beide Frauen, Hagar und Sarah. Beide schenkten ihm einen Sohn. Ja. Weißt du, das Volk Gottes ist nicht einerlei als ein Brei, verstehst du? Das Volk Gottes ist nicht immer ein Brei, sondern ich denke nur an Jakob. Das war eine Patchwork-Familie. Ein Vater und vier Frauen. Ja, überleg einmal. Und jede Mutter guckt nach ihrem Kind. Das ist mein Sohn. Ja, mein Sohn. Ja, und jetzt haben vier Mütter geguckt nach diesen Söhnen hier. Patchwork-Familie. Das ist das Volk Gottes. Auch wenn wir in Gemeinde kommen, ja, der eine kommt aus Schlesien, der andere aus Schwabenland, der andere aus Berlin. Verstehst du? Und wir sind alles Mischlinge. Und wir müssen einander annehmen. Weißt du, ja, wo kommen die ganzen Rassisten her, verstehst du? Ja, und diese Rassisten versuchen auch in die Gemeinde hineinzugreifen. Ich bin rein rassig. Ein Jude kommt zu mir und behauptet, Bruder Matthäus, ich bin ein Kohen, ein Reinrassiger, ich komme aus der Priesterkaste. Aber ich sage, das glaube ich nicht ganz. Nach 2000 Jahren kann man nicht mehr genau sagen, bin ich reinrassig oder nicht mehr. Und habe ich gesagt, wir haben sowas hier in der Schweiz, eine Agentur, lass Blut abnehmen, schick dein Blut runter und lass dich untersuchen. Und weißt du, der war schockiert. Das meiste in seinem Blut waren Wikinger. Wikinger-Abstammung, verstehst du? Und ich bin reinrassig. Der hat nicht mehr gesprochen, ich bin reinrassig. Ja, der war ein Dreiviertel Wikinger. Und stell dir mal vor, wenn Gott uns untersuchen würde, wo kommst du alles her? Die meisten werden vielleicht mit Karl den Großen verwandt sein, denn der hat über 500 Kinder gehabt. Ja, mit wem bist du verwandt? Ismael hatte nur zwei Frauen. Ja, und der Isaac, ja, und der Jakob hatte sogar vier Frauen hier und 12 Söhne. Ja, und auch der Ismael hat auch 12 Söhne gehabt. Patriarchen in Arabien unten. Ja. Gott hat sich um jeden Einzelnen gekümmert, um Ismael und um Isaac. Beide waren Kinder Gottes. Geschwister, wir müssen demütig bleiben. Auch die lieben, die uns nicht sympathisch sind, diese Ismaeliten. Ja, wir müssen sie alle lieben. Gott streitet für alle. Ja, und es ist wichtig, Gott hat sogar für Ismael gestritten. Sie werden ein großes Volk, das. Und in der Bibel steht es einmal, niemand konnte mehr zählen, diese ganzen Ismaeliten. 1. Mose 17, Vers 20. Er bekräftigt damit sein Versprechen, das er Abraham gegeben hat. Und ich werde ihn segnen und ihm so viel Nachkommen schenken. 12 Fürsten sollen von Ismael kommen und abstammen. Und er wird Stammvater sein eines großen Volkes. Nicht die Juden. Das ist, die sind zerstritten. Die sind in die Gefangenschaft geführt worden. Was auch alles gewesen ist. Die haben nicht das rein Rassige gehabt. In aller Liebe. Du magst Israel lieben, ich liebe auch Israel. Ja. Die Bibel spricht positiv über die Nachkommen Abrahams und Hagar. Würden das alle Christen machen, verstehst du, und würden sich nicht so streiten. Nur die Politik und alles, was politisch ist, das ist so zerstritten und zerfahren. Der Teufel ist hier dazwischen, der die Leute auseinandergebracht hat. Gott bringt sie zusammen. Ismael und Isaak stehen am Schluss am Grab vom Vater Abraham und beide Söhne beedigen den Vater. Beide haben Respekt vor ihm, von seinem Vater und beide waren stolz auf Vater Abraham. Es gibt also einen Schlager, Vater Abraham hat viele Kinder, ja, die Schlümpfe. Ja, Vater Abraham hat viele Kinder, die blauen, die schwarzen, die gelben, die roten, verstehst du? Und das sind die ganzen Schlümpfe. Und die Kinder Gottes in der Gemeinde sind auch alles Schlümpfe, in aller Liebe. Lass mir das gesagt sein, sie sind alles nur Schlümpfe. Ja. Gott hat durch Abraham war Vater des Glaubens, hat viele Kinder. Hagar ist die Mutter der arabischen Völker. Zu ihr sprach Gott persönlich und segnete sie. 1. Mose 21, Vers 17. Ja, nicht nur die Sarah, von der Sarah steht nicht viel in der Bibel. Ja. Die Hagar musste das alles durchmachen. Der Abraham schwängert sie, ja, und nachher übergeht ihn will mit ihm, mit der Hagar nichts mehr zu tun haben, obwohl sein Herz brannte. Da steht es, ihm tat es weh, heißt es in der Bibel, als er die Hagar wegschicken musste. Ja. Und Gott hat ihm gesagt, mach das, was die Sarah sagt, verstehst du, mach das. Jemand fragt, hat gesagt, der Mann ist das Haupt der Familie, aber dann hat die Frau gesagt, aber die Frau ist der Hals der Familie. Verstehst du, so wie die sich dreht, so dreht sich auch die Familie. Ja, in aller Liebe. Der Engel nennt ihren Namen, spricht sie beim Namen an, nicht nur, nicht Sarah, sondern Hagar. Mehrmals wird sie mit Namen angesprochen. Als Magd ist sie nur ein Objekt und wird ausgebeutet und so weiter. Aber Gott behandelt sie als Subjekt. Ja. Und hier beginnt sie Gott zu preisen, Gott zu danken. Und dann findet sie den Brunnen, als sie mit dem Isaac weggeht, findet den Brunnen, das Elroi, Gott, der mich sieht. Gott sieht mich, Gott sieht meine innere Verfassung, meine inneren Gefühle, Gott sieht alles in meinem Leben. Ja, der kleine Ismael weint in der Wüste und liegt im Sterben und Gott erweist sich als der Name, der Gott hört. Ja, nicht nur, dass er sieht, er hört auch das Wimmern des kleinen Jungen da, von diesem Ismael, so klein war er nicht mehr, der war bestimmt schon 13 Jahre alt. Ja. Und er öffnet der Hagar die Augen und sieht, das ist der Brunnen, da fließt lebendiges Wasser und dieser Brunnen ist bis heute noch in der Nähe von Beersheba. Ja. Und Hagar bekommt eine Verheißung, unzählbare Nachkommen wirst du haben, Hagar. Ja, und die Verheißung wird wiederholt und bekräftigt, nicht nur einmal, sondern es wird bestätigt. Und was Gott zweimal sagt, das hält dann doppelt. Ja. Hagar, eine namenlose Frau, eigentlich so für die meisten Christen, was ist die Hagar? So, ja, diese Magd, verstehst du? Wir sollen von jedem Menschen was denken. Ja, die Regierung macht einen zu Sklaven. Ja, die Regierungen. Und diese Hagar wurde als Sklave verkauft, verstehst du? Aber letzten Endes ist jeder Mensch etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, ganz Wichtiges, ja? Die Hagar war nicht nur eine Magd. Sie war eine Erbin des Segens. Und Gott hat mit ihr Geschichte gemacht. Gott steht auf ihrer Seite und Gott steht auf der Seite der Schutzlosen, der Hilflosen, ja, der ausgelieferten Menschen, ja, der Namenlosen. Gott steht an ihrer Seite. Zu Sarah, ja, da steht nicht viel. Sarah lachte, ja, und bekam dann im hohen Alter noch ein Kind und hat, ja, und wenn ich an das Judentum denke, bis heute hat das Judentum Jesus nicht angenommen. In Jerusalem darf kein Fenster mit dem Kreuz sein, verstehst du? Die schimpfen sich. Ich bin auf der Via Dolorosa, gehe mit meinen Leuten, ja, den Weg, wo Jesus gegangen ist, als Kreuziger, wo er sein Kreuz trug. Und da trug ein Katholik sein Kreuz und ein Jude spuckt ihm vor die Füße. Verstehst du? Bis heute haben die Juden eine Ablehnung gegen Jesus. Ja, es ist nur eine Handvoll messianischer Juden, verstehst du, die an Jesus glauben und so weiter. Ismael wurde auch schön alt, 137 Jahre. Selbst wenn du es symbolisch nimmst, verstehst du, 137 Jahre, eins für Gott, drei für die drei Einheiten und sieben für Gottes, dass Gott vollkommen ist. 137 Jahre wurde er alt, ja. Ismael lebte zwischen Kanaan und Sinai, dazwischen lebte er, ja. Und es ist egal, wo du augenblicklich lebst, wo du dich befindest, du bist auf dieser Erde und du musst deine Erde, den Dasein fristen und leben, ja. Einfach dein Erdenleben gestalten und Hagar und Ismael gestalten ihr Leben, ja. Und lebe Gott aus, ja, was du gesehen hast von Gott, was du gelernt hast. Gott hat sich als unser Leben als ein Orchester vorgestellt, ja, dass du deine Rolle spielst. Nimm ein deinen Platz, ja, steh an deinem Posten. Ja, bis du abgeordnet wirst, bis du weggerufen wirst, steh auf deinen Posten. Einsam ein Soldat, der irgendwo in Stalingrad wacht, schob, verstehst du, der stand und wachte, auch wenn es nichts los war, auch wenn kein Schuss gefallen ist, ja, er steht da und wacht. Er steht an seinem Posten. Und deshalb ist es so wichtig, dass du an deinem Posten bist. Menschen, die Gott lieben, ja, die stehen an ihrem Posten, leiden manchmal, ja, sie müssen manchen Widerspruch ertragen. Das erfordert sehr viel Kraft und sehr viel Energie und sehr viel Heiligen Geist. Ja, und es zeigt sich, wie viel Heiligen Geist du hast. Denn der Heilige Geist, der Geist der Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Ja, und das ist das erste Zeichen, 1. Korinther 13. Gott führt uns auf schwierige Wege, Und die schwierigen Wege sind nicht nur Probleme, es sind schwierige Menschen, schwieriger Mann, schwierige Frau, schwierige Kinder, ja, was auch alles ist, schwierige Gemeinde. Ja, und dann haust du ab wieder von der Gemeinde und was weiß ich, ich bin Gemeinde geschädigt. Ja, wir werden alle geschädigt in dieser Welt, wenn wir nicht aufpassen. Der Teufel versucht uns zu schädigen, wo er nur kann. Kein Selbstwertgefühl. Nimm ein deinen Platz, ja. Nimm ein deinen Platz, das ist mein Thema heute, ja. Gott hat für dich einen Platz zugedacht und da, wo es am schwersten ist, das ist der Platz Gottes für dein persönliches Leben. Gerade die Problemmenschen, lauf nicht weg vor Problemmenschen, ja. Das sind Gottes Führungen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ja, da guckst du was, ja. Da wird deine Persönlichkeit gebildet. Die meisten Menschen stehen sich selbst im Weg. Ja, sie behindern sich selbst, schmeißen den Koffer hin und sagen, ach so, das, da will ich nicht hin. Und dann gehst du woanders hin, dann kommst du von Regen in die Traufe. Wie viele Leute habe ich in meinem Dienst gesehen, in den 58 Jahren, wo ich diene, die sind von Gemeinde weg, so wie die Schmetterlinge von einer Blume zur anderen Blume gesprungen und überall haben sie sich selber gefunden. Denn das Problem sind nicht die anderen, das Problem bist du selbst. Und deshalb löse das Problem bei dir selbst. Hagar bringt sich zurück und geht zurück zum Abraham und erst dann der Abraham schickt sie weg und das nimmt sie dann aus Gottes Hand, verstehst du, und weiß, Gott wird mich versorgen, Gott wird mich nicht in den Stich lassen. Ja, Ismael wächst auf, er macht der Sarah Probleme und du siehst, was die Sarah, ich könnte noch sagen, warum die Sarah so lange keine Kinder gehabt hat oder gegeben hat. Ich lasse es dahingestellt, ich will ja niemand verurteilen. Ja, jeder muss sich selber wissen, warum ist in meinem Leben dies und jenes, warum habe ich, ja, kriege ich keinen Mann, keine Frau oder warum kriege ich keine Kinder, warum läuft bei mir alles schief, ja. Du musst alles Gott überlassen. Und ich werde nie vergessen, sehr früh in meiner Familie habe ich und die Heide ein Gotteswort bekommen, steht nicht in der Bibel. Weißt du, wir kriegen Gotteswort, die auch nicht in der Bibel stehen. Überlass alles mir, ja. Steht in der Bibel, der indirekt, aber überlass alles mir. Wir haben Probleme gehabt mit unseren Kindern, weißt, der Apfel fällt nicht weit weg vom Stamm, ja, und Gott hat uns gelehrt durch unsere Kinder. Wir haben so viel gelernt, nicht in der Bibelschule und nicht durch die lieben Gamaliels, die zu uns gekommen sind, sondern wir haben viel gelernt durch die, unsere Kinder. Verstehst? Da mussten wir lernen, wenn sie im Trotzalter kamen, wenn sie das hatten, wenn sie dann, ja, ihren Partner suchten und wir haben dann angefangen zu beten für unsere Kinder, nicht nur für vier Kinder, wir haben vier Kinder, aber wir haben für acht Kinder gebetet. Lieber Gott, gib die richtigen Partner, Schwiegersöhne und die richtigen Schwiegertöchter für unsere Kinder, sie brauchen das. Ja, überlass alles Gott und wir waren in vielen Sachen nicht glücklich, was da alles passierte, aber wir haben das bewusst Gott überlassen. Ja, und Hagar hat hier auch ihr Schicksal Gott überlassen. Bruder, Schwester, du musst Gott alles überlassen. Überlass es mir. Ja, überlass es mir. Lege es in meine Hände. Vertraue mir, verstehst du? Auch das mit der Sarah. Verstehst du das Problem mit der Sarah? Verstehst du das mit dieser alten Frau? Ja. Überleg einmal, wie du auf andere Menschen reagierst. Die Hagar, diese junge, schöne, hübsche Frau, verstehst du vielleicht? Ja, die war nicht hässlich. Und Abraham hätte sie nicht als Magd gekauft, wenn sie hässlich gewesen wäre. Die Hagar war hübsch, verstehst du? Und was auch gewesen ist. Und die alte Omi da, verstehst du? Als Ersatz für die Omi, ja. Und betrachte einmal, warum du den anderen Leuten auf die Nerven gehst. Betrachte das. Betrachte dich mal im Spiegel. Mei, ja. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Verstehst du? Wer ist die Schönste? Überlasse alles Gott. Wer der Schönste, der Hässlichste ist. Ja, und was alles los ist. Ja. Kontrolliere deine Gefühle. Ja. Nimm nicht von Leuten Rat, was die Leute sagen. Auch was nicht die liebe Sarah sagt, auch wenn sie in der Gemeinde ist, verstehst du, oder in der Abraham-Familie ist, ja. Übernimm das, was Gott zu dir sagt. Gott hat gesagt, du gefällst mir, dich mag ich. Und das ist richtig, ja. Menschen, ja, viele Menschen haben schwer in ihrem Leben, kommen gar nicht hoch, die machen alles Mögliche. Ja, überlass es Gott. Und ich habe eines gelernt in meinem Leben, Gott die Sachen überlassen, großzügig sein. Puh, vergiss es alles, ja. Zu vergeben, abschütteln den Staub, verstehst du, drüber hinweggehen. Und das ist was der liebe Gott will. Wir sollen ein Überwinderleben führen, ja. Und die Hagar ist ein Bild, wie man ein Überwinderleben führt, wie man im Geist lebt. Nicht nur sagt, ja, die geistliche Verheißung, wie die Sarah hat. Nein, die mag noch lange dauern, noch 2000 Jahre, bis die Verheißung erfüllt wird. Aber die Hagar kann das ausleben, wie das ist, ja, mit den Vorurteilen, wie man fertig wird, wie man mit den Schwierigkeiten fertig wird, wie man die Nöte unter die Füße bekommt, wie man mit aller möglichen Ablehnung, mit der Diskriminierung fertig wird. Überlasse es Gott. Und dann akzeptiere dein Schicksal. Ja, Sarah war hart und herzlos zu Hagar. Sie sagte zu Abraham, nicht liebevoll, jag diese Sklavin von ihr und ihrem Sohn fort, jage sie fort, nimm die Peitsche und hau rein und jage sie fort. Das war nicht Liebe. Ja, sie war nicht in der Liebe und sehr weit weg noch von der Liebe entfernt. Ja, aber das ist die geistliche Mutter. Gut, jeder soll glauben, was er will. Ja, Abraham war nicht einverstanden. Abraham fühlte so schwer, das ist mein Sohn, mein Junge, den habe ich gezeugt. 12 Jahre habe ich großgezogen, ich habe sogar beschnitten, ihm meine Religion weitergegeben. Ja, es fiel ihm schwer. Lies die Bibel, lies diese Geschichte, es fiel ihm schwer. Gott sagte zu ihm, sträube dich nicht, den Jungen und die Sklaven wegzuschicken. Sträube dich nicht, vielleicht sträubst du dich auch, kriegst Gänsehaut, verstehst du, stehen die Haare zu Berge. Ja, schick sie weg, tu alles, was Sarah von dir fordert. Denn nur die Nachkommen deines Sohnes Isaac werden das auserwählte Volk bilden. Ja, die Juden, auserwählte Volk mit Gänsefüßchen, so Anführungszeichen. Gott wird auch mit Ismael sein und Gott wird auch Ismael segnen. Auch Ismaels Nachkommen werde ich zu einem großen Volk machen und er wird der Vater vieler Völker sein. Denk von Marokko bis Persien, verstehst du? Alles sind die Araber, haben die Stammmutter hier, Hagar als Stammmutter. Und Abraham tat, was die Sarah sagte und schickte den Isaak fort. Und am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, holte etwas Wasser und einen Ledersack voll Wasser und hängte über das Tier bei der Hagar und schickte sie fort mit ihrem Sohn. Und Hagar irrte ziellos in der Wüste von Beersheba. Sie irrte ziellos, ja, finde deinen Platz. Sie irrte ziellos und bald ging ihr das Wasser aus, heißt es hier. Da ließ sie den Jungen unter dem Strauch zurück und setzte sich 100 Meter weiter davon entfernt und sagte, ich kann nicht ansehen, wie mein Kind stirbt. Vielleicht kannst du auch nicht ansehen, wie so vieles bergab geht. Aber Gott hörte den Jungen schreien und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel zu. Warum weinst du, Hagar? Gott ruft auch dir zu, liebe Schwester, lieber Bruder. Warum weinst du? Warum bist du so traurig? Warum bist du erschüttert? Warum bist du depressiv? Was ist mit dir los? Ja, hab keine Angst, hat der Engel gesagt. Ja, ich höre das Schreien des Jungen, der unter dem Strauch liegt. Ja, geh zu ihm und hilf ihn auf, denn ich will seine Nachkommen segnen und ihn zu einem großen Volk machen, hat der Herr gesagt. Und da ließ Gott sie einen Brunnen sehen, ja. Und sie füllte diesen Ledersack wieder mit Wasser und gab ihrem Sohn zu trinken. Gott kümmert sich auch weiterhin um Ismael. Ist das nicht wunderbar zu wissen? Gott kümmert sich weiter auch um Ismael. Und er lebt in der Wüste Paran, das ist zwischen Sinai und gelobten Land. Und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau, seine Mutter. Ja, Vater hat er keins mehr gehabt. Ja, seine Mutter sorgte für ihn. Ja, und wir wissen, ja, aber die 12 Stämme, die Ismael hatte, ja, seine Mutter gab ihm eine Frau. Ja. Laut der biblischen Überlieferung im Buch Genesis und ist Isaac und Ismael, ja, wird erwähnt, welche Frauen sie hatten und so weiter. Und auch was Ismael hatte. Ja, du weißt ja, die Rebekka, die Frau von Isaac, ja, Isaac hatte auch nur eine Frau und das wurde vom Eliezer rausgesucht und sie hat Schwierigkeiten gemacht, die ganze Familie auseinandergebracht. Ja, da kommt zu mir jemand, eine Mutter, und sagt, Johannes, du solltest Buß und Betag predigen. Guck mal, und die Rebekka erwähnen, wie sie die Familie auseinanderbrachte. Die Hagar brachte die Familie zusammen, sie brachte gab dem Ismael einen Sohn. Ja, und das ist so wichtig. Hier, ich lese 1. Mose 25, Vers 9. Und Isaac und Ismael begruben in die Grube hier, den Abraham vor dem Hethiter gekauft hat, hatte und so weiter. Und sie beide waren dort, ja. Und beide Söhne begruben den Vater, die waren einverstanden, nicht was die Mütter da für Tamtam da machten. Ja, wenn du keinen Frieden hast, dann störst du dich selbst und andere. Und deshalb ist so wichtig, hab Frieden im Herzen. Was für ein Glück und Geschenk es ist, wenn du Frieden im Herzen hast. Komm wieder zurück, dorthin, wo du weggelaufen bist, Nummer eins. Ja, und dann tu das, was Gott sagt und überlass Gott alle Dinge des Lebens, verstehst du, wenn das nicht läuft, nicht funktioniert, überlass es Gott, ja. Und fürchte dich nicht, geht den Weg Gottes, manchmal sind es schwierige Wege, fange an, den Willen Gottes zu fragen, Herr, was muss ich tun? Frag ehrlich den Willen Gottes, was muss ich tun? Flucht ist nicht das Beste, Flucht ist das Schlimmste, alles hinschmeißen und weglaufen, das ist das Schlimmste, denn woanders, die Leute kochen auch mit Wasser, ja. Nach kurzer Zeit merkst du das, da geht es genauso zu. Ja. Und weißt du, weglaufen bringt nichts. Unterordne, hat der Engel gesagt, Hagar, unterordnete der Sarah, geh nach Hause, wieder zurück, da wo du herkommst. Ja. Demut ist eine seltsame Sache. Ja. Sobald man glaubt, ich besitze was anderes, ich bin gesegneter, ich bin stärker im Glauben, bist verloren. Du bist erst richtig verloren, wenn du das denkst, jetzt, guck mal. Ich bin eine Mutter in Israel oder eine Mutter Abrahams oder der Nachkommen Abrahams. Ja, der wahrste Ausdruck eines gottgefälligen Charakters ist Demut. Wohl dem Menschen, der demütig sein kann. Ja, guten Tag, auf Wiedersehen und dann gehst deinen Weg. Sich Gott fügen, sich Gott alles überlassen. Ja, überlass dem Herrn. Wahre Demut entsteht, wenn das Vertrauen in Gott da ist. Und das Vertrauen so groß ist, ich vertraue mein Gott, der wird mich an dem Platz wieder zurückbringen, wo ich hingehöre und aus meinem Leben das machen, was ich verheißen bin. Ja, wahre Demut ist eine positive Eigenschaft, keine Schwäche. Ja, noch kein Mensch ist schwach gewesen, wenn er sich demütig war. Genauso wie dieser Horst, der umarmt diesen Penner. Er war kein Penner, er war krank, behindert. Ja, war auch kein Glied in der Gemeinde, aber sich dem angenommen. Ja, falsche Demut erzeugt Schwäche bei einem Menschen. Ja, falsche Demut. Du musst nicht falsch demütig sein, sondern einfach den untersten Platz gehen. Und den untersten Platz wird dir niemand streitig machen. Auch der Teufel nicht. Auch der wird niemals den untersten Platz gehen. Der wahre Ausdruck eines gottgefälligen Charakters zeigt sich in der Demut. Ich bin demütig. Ja, mir ist doch egal. Und Geschwister, und das sollte in unserem Leben passieren. Uns sollte alles egal sein, was in dieser Welt passiert. Wichtig ist, was wir bei Gott sind, ja. Für das Fleisch, dem natürlichen Menschen ist es schwer, demütig zu sein. Ja. Ich habe eines gelernt, ja, aber. Weißt du, zu jedem Ja ist ein Aber da. Aber der Herr ist mit mir. Ich habe dem Herrn die Sache anvertraut und der Herr wird mir helfen. Ja, aber. Und wenn du sagst, ja, zu jemandem, verstehst du, denkt der Mensch, das ist mit mir einverstanden. Aber ich habe was anderes in meinem Leben. Ja, es ist schwer, demütig zu sein, wenn man immer gewinnt. Aber weißt, wenn man nicht mehr gewinnt, Gott lässt es zu, verstehst du? Ja, die ganze Prahlerei ist menschlich. Demut ist das, was unser Herz glücklich macht, wohlgefällig macht. Wahre Demut bedeutet, Jesus in unserem Leben an erster Stelle. Wir haben ein schönes Lied gelernt mal und als Chor gesungen, gib mir ein Herz wie deins, ein Herz befreit von Sünd, ein Herz befreit von Sünd, gib mir ein Herz wie deins, dass ich ganz sicher bin und weiß, ich bin ein Gotteskind. Das reicht. Gib mir ein Herz wie deins, dass ich weiß, ich bin ein Gotteskind. Gib mir ein Herz wie deins, gib mir ein Herz wie deins, voll der heiligsten Triebe, voller Glauben und Liebe, gib mir ein Herz wie deins. Das ist es, was wir lernen müssen, was jeder Gläubige lernen sollte. Gib mir ein Herz wie deins, ja, ein wahres und treues Herz, das glaubt und hofft und liebt, ja, das Mitleid fühlt mit anderen Schmerz und im Dienen sich gerne übt. Ja, gib mir ein Herz wie deins, ein Herz erneut ganz und gar im Sinn und Tat und Wort, ein Herz wie deins, o Jesus war, ja, ein Herz wie Jesus hatte. Ja. Gib mir ein solches Herz wie deins, ich bitte zu deiner Ehre, dass ich immer weiß, Ja, mit dir eins, ich wünsche nichts mehr, gib mir ein Herz wie deins. Und das ist, was wir uns wünschen sollten. Alle anderen Wünsche kannst du vergessen. Gib mir ein Herz wie deins. Wahre Demut kann man nicht im Verstand begreifen, erfassen. Ja, es kommt durch den Heiligen Geist in unser Herz hinein. Ja, und es gibt ein anderes Chorus, zu sein wie Jesus, to be like Jesus. Ja, von hier bis drüben, ja, wir singen manchmal das in unserer Anbetungs Chor, ja, oder Chöre, ja. Gib mir ein Herz wie deins, so zu sein wie Jesus. Ich möchte so sein wie Jesus, und das haben wir auch gerne, auch vor allem mit unseren Kindern gesungen. Ich möchte so sein wie Jesus, will folgen ihm jeden Tag, will liebevoll sein wie Jesus, was immer ich tue und sage, ja. Ich will folgen Jesus und was er uns sagt und tue, ja. Doch schalt es versucht, doch sollt ich versucht sein, das Falsche zu tun, kommt deine leise Stimme und sie lässt mich ruhen. Ja. Und dann im Chorus weiter. Liebt einander, so wie Jesus euch liebt. Es seid immer freundlich, ja, bei dem, was ihr tut, im Denken und Handeln. Seid liebevoll stets. Seid so, wie Jesus euch gelehrt hat. Ja. In die Schule Jesu gehen. Nicht in die Schule von Johannes Matthäus, sondern in die Schule Jesu. Ja. Dass du sagen kannst, ich will meinem Nächsten lieben, mit Freuden dienen und erwarte einen frohen, glücklichen Tag, ja, bis Jesus wiederkommt. Wenn ich seine Lehren im Herzen bewahre, führt der Heilige Geist mich wunderbar. Ja. Und dann sagt er wieder weiter, liebt einander, wie Jesus euch liebt. Seid immer freundlich, ja, bei dem, was ihr tut, im Denken und Handeln, seid liebevoll in allem, was ihr tut. Ja. Liebevoll, das ist, was wir mit unseren Kindern gesungen haben zu Hause. Meine Frau hat immer so Kinderstunde zu Hause gemacht mit meinen Kindern. Ja. Gemeinde Jesu ist eine Patchwork-Familie. Wir müssen lernen zu lieben, ja, einander zu lieben, die Großfamilie. Ja, und es ist so schön, wenn Oma, Opa da ist, die jungen Eheleute da sind und wenn noch ein paar Mägde und Knechte noch da sind, verstehst du? Ja, wenn das so aufwächst, so Patchwork-Familie. Und das ist, wo du ganz bewusst lernen kannst, Juden, Christen und Moslems, die haben einen Vater, Vater Abraham. Ja, da, Vater Abraham, alle berufen sich auf Vater Abraham. Ist es so wichtig? Und es ist so wichtig, dass wir wissen, nicht nur die Sarah, auch die Hagar ist die Mutter vieler Völker. Ja, wir haben einen Vater, eine Patchwork-Familie. Wir haben in unserer Verwandtschaft auch so eine Patchwork-Familie. Ja, und hier, man besucht sich einander, liebt sich einander, man trägt sich einander, man steht zueinander. Und als die Kinder größer werden, merken sie, wir gehören zu einer Großfamilie. Ja, wir sind Brüder und Schwestern. Und so ist es so schön zu wissen, du bist meine Schwester oder mein Bruder. Und es ist so schön zu wissen, ja, wir sind Brüder und Schwestern in Jesus Christus. Natürlich, das kannst du nicht gebrauchen, wenn du jetzt jemand anrufst in der Firma, Bruder, sowieso, ich habe einmal einen Fehler gemacht in meinem Leben, ich rufe jemand an, der bei der Polizei war, Werkstattmeister, ich habe nichts dabei gedacht, ich wollte Bruder Dannenmeier haben und ich sagte dann, könnte ich Bruder Dannenmeier haben und dann, ja, die haben mir nichts gesagt, aber nachher war der Bruder Dannenmeier gebrannt in der ganzen, ja, Werkstatt war er, da haben die Leute gefragt, Bruder, in was für ein Kloster bist du, was für Orten bist du, Bruder Dannenmeier. Ja, weißt du, draußen sind wir Menschen, so wie du und ich, und wir haben bei den Baptisten eines gehabt, sie Bruder, ja, das Bruder lass weg, sie, versteht, da sind wir per sie, draußen in der Welt sind wir per sie, aber zu Hause in der Familie Gottes sind wir Brüder und Schwestern. Ja, Brüder und Schwestern, lass dich nicht korrigieren, kontrollieren. Ja, ja, normalerweise beim Bruder und Schwester, da redet man rein in sein Leben, in seine Geschichte. Lass dich nicht kontrollieren, lebe dein Leben, gestalte dein Leben. Wenn du nicht aufpasst, fängt der Teufel an, dich zu kontrollieren über deine Brüder. Gerade über deine Geschwister wirst du so kontrolliert. Ja. Bring dein Leben unter der Herrschaft Gottes. Ich gehöre Jesus. Ja, und er ist, was mein Leben verwaltet. Und wichtig, übergib dein Leben Jesus und nicht Menschen, nicht einer Gemeinde, einer Organisation. Ja, Wisse, Gott macht keinen Fehler. Römer 8, 28, akzeptiere, was Gott dir gegeben hat. Du hast etwas Besonderes. Ja, was die anderen nicht haben. Ja, du kannst diese Piccolo-Flöte spielen oder diese eine Geige, die erste Geige und vielleicht auch diesen Bass, verstehst, oder was weiß ich, irgendein anderes Instrument. Nimm das alles aus alle Situationen aus Gottes Hand. Ja. Gott bestimmt. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst, bestimmt Gott dein Leben. Und es ist so wichtig zu wissen, er hat mein Leben in seiner Hand. Er lebt, ja, auch meine Zeit ist in seiner Hand. Und die Leute können nicht über dich bestimmen. Deine Zeit gehört ihm. Und er bestimmt den Ablauf des Tages, ja, was du tun kannst, welchen Weg du gehen sollst, ja, und wie du dein Leben gestalten sollst, ja. Übernimm dein Leben in deine Hand und lass dann Gott kontrollieren, du mein Leben. Hab du mein Leben unter deiner Kontrolle. Und jetzt, er bestimmt diese Leitlinien, diese Leitplanken in deinem Leben. Ja, er ist es, der dich kontrolliert. Sie schickt der liebe Gott. Ja, dich sollte der liebe Gott öfters dort und dort mal hinschicken. Manchmal kann man sich auch täuschen. Ja, aber jetzt ist der Platz, dass du den Platz hier einnimmst. Nimm ein, den Platz, den Gott dir gibt. Die Pläne, leb diese Pläne aus, die Gott dir gibt. Dein Plan ist nicht der Plan eines anderen Menschen. Gott hat für dein Leben einen bestimmten Plan, eine bestimmte Aufgabe, das nur du kannst, ja. Lebe dein Leben. Du hast 12 Söhne und der Jakob hat auch 12 Söhne, verstehst du? Jetzt ist halt alle gleich. Was wollt ihr? Ja. Kontrolliere deine Situation, das ist so wichtig. Hab dein Haus unter der Kontrolle. Und wir wissen, der Jakob hat nicht sein Haus unter Kontrolle gehabt, ja. Weil er Fehler gemacht hat, er hat seinen Bruder betrogen. Ja, und er musste das ausbaden, bis im hohen Alter musste er ausbaden, wie seine eigenen Jungs ihn betrügen. Ja, 10 Jungs betrügen ihn. Ja, ein böses Tier hat seinen Josef gefressen. Ja, ein böses Tier. Das war alles nur Schwindel. Hätten sie damals nur Bluttest gemacht, Herr Schiss, hätten sie gleich gemerkt, dass alles verlogen ist. Ja, wir sind Söhne eines gottesfürchtigen Mannes. Gauner sind es, Verbrecher sind es. Aber Gott hat sie lieb. Ja, wir lernen das Leben, ja, mit all diesen Unwägbarkeiten anzunehmen, zu schätzen und es entsteht etwas ganz Neues. Behalte über dein Leben Kontrolle, auch wenn negative Dinge geschehen. Ich möchte ganz schnell noch ein paar Sachen sagen, was mir wichtig erscheint. Sei du selbst der Gestalter deines Lebens. Sei du selbst der Gestalter deines Lebens. Lerne öfters Nein zu sagen. Nicht immer ja, ja. Oder wenn du ja sagst, dann sag ja, aber. Sei diese Sache, ja. Lass dich nicht in Stress bringen. Bruder, Schwester, ist so wichtig. Du hast nur Stress, wenn du so viel tust, was du gar nicht tun solltest. Tu nur das, was Gott dir gesagt hat zu tun. Ja. Gib deine Sorgen dem Herrn Jesus Christus ab. Und überlass Gott das, was du nicht ändern kannst. Ja, lass Gott für dich arbeiten, für deine Situation. Vertraue der Führung Gottes. Ja, denk nicht so viel nach. Weißt du, glücklich sind die Menschen, die dumm sind. Gott segne sie. Halleluja. Die nicht viel nachdenken, die nicht viel grübeln, die so schnell drüber hinweggehen. Ja, die sich nicht so viel Gedanken machen. Je gebildeter du bist, desto mehr Probleme hast du nachher in deinem Leben. Ja, lass dir deinen Frieden nicht stören. Gott will dich tragen, ja, Gott will dich tragen und er wird dich tragen. Hier in Lobetal, da war der König mal zu Besuch und Friedrich Wilhelm und was weiß ich da hackt einer so, ganz fleißig hackt und er klopft auf die Schulter, eben Friedrich Wilhelm, was weiß ich und noch was, so hat 28 Namen angefangen aufzuzählen und dann hat nicht reagiert, dieser lieber Bruder, der da gehackt hat, hier draußen bei Berlin, im Lobetal. Und dann klopfte wieder, ich bin das und das und das und das und zählt alle seine Namen auf. Und dann richtet sich auf, bewegt sich so und sagt, lieber Bruder, so hat es bei mir auch angefangen. So hat es auch bei mir angefangen, verstehst du? Und du siehst, alle sind doof, wenn du genau nimmst. Ja, überlass dem Heiligen Geist die Führung in deinem Leben. Ja, und vertrau ihm, lass ihn den Manager sein in deinem Leben. Halte dich an das Wort Gottes, sei nicht gesetzlich und nicht dogmatisch. Ja, und nicht der Anfang wird gekrönt, das Ende wird gekrönt. Auch hier, nicht was Hagar jetzt war oder die Sarah jetzt war, sondern am Ende, was am Ende nachher unter dem Strich kommt. Ja, überlass Es Gott, er wird es richten, die Sache, und gut machen. Römer 8, 28, kennst du diese Geschichte, was dieser Bergarbeiter mir erzählt hat? Ja, alles ist dient zum Besten. Nimm alles aus der Hand Gottes, ja, und nimm das gute Land ein, das Beste, was Gott dir zu bieten hat, und gib Gott als Dankeschön zurück, ja. Jedem ist etwas gegeben worden, jeder hat etwas. Ich muss noch ein paar Gedanken weiter sagen. Ich habe mich so verzettelt hier heute Abend in bestimmte Dinge. Von Dietrich Bonhoeffer möchte ich etwas sagen, was er geschrieben hat. Denk nicht an das, was du hättest sein können, sondern nimm den Platz ein, den Gott dir in dieser Welt, in der Gemeinde, in der Familie und so weiter dir zugedacht hat. Ja, nimm den Platz ein, den Gott dir zugedacht hat. Und Hedwig von Rödern schrieb ein Lied, das wir auch sehr oft gesungen haben. Du stehst am Platz, den Gott dir gab, ja, den er dir zugedacht hat, ja, der nur, ja, der Schild und Stab für dich ist, und ja, arbeite an diesem Platz, wo du bist. Ja, er will dich segnen, sucht er dich nicht irgendwo in der weiten Welt, er sucht dich an deinem Platz, er sucht dich da, wo er dich hingestellt hat. Bleib auf dem Platz, den Gott dir gab, und halte ihm die Treue. Ist es Kreuz, steig nicht herab. Ja, ist es Schmerzensglut, weich ihr nicht aus. Blick auf, nicht seufzend, nach rechts und links. Scheint dir erst alles verborgen, irdisch und klein. Ja, auf diesen Platz, den Gott dir gab, will er gepriesen werden. Ja, das hat die Schwester geschrieben. Bedenk, den Platz, den Gott dir gab, kann niemand füllen als nur du. Ja, es ist nicht gleich, ob du dort stehst oder gerade etwas brauchst dazu. Ja, bleib auf diesem Platz, nimm täglich ein aus Gottes Hand den Platz und so weiter, die Pläne Gottes. Ja, auf dem Platz, den Gott dir gab, da jauchze ihm fröhlich zu und juble und sei im Willen Gottes. Ja, sieh, ja, er kommt und er sucht dich nicht in der weiten Welt, er sucht dich an deinem Platz, da wo du bist, ja. Und dann kommt der Freudentag, ja, wo er sagt, mein Kind, komm heim, es ist genug, ja, füll deinen Platz auf, ja, werde nützlich an deinem Platz. Und diese Herzogin Vera von Württemberg, eine russische Großfürstin, hat dieses Gebet genommen, vervielfältigt massenweise und in Russland den Droschkenfahrer gegeben in St. Petersburg, ja. Und die sollten, ja, den Platz ausfüllen, auch wenn du nur ein Droschkenfahrer bist. Ja, liebe Gott. Studier 1. Korinther 14, geh auf meine Seite, und dort ist die internationale Bibelschule, und nimm 1. Korinther 14, dann findest du, dort erfährst du, wie du ein Segen sein kannst. Ja, lieber Heiland, wir wollen den Platz einnehmen, den du uns in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft und überall gegeben hast. Wir wollen leuchten, und ein Leuchtturm leuchtet in seiner Umgebung am allerhellsten. Lieber Heiland, hilf meinen Geschwistern, wenn sie jetzt die Predigt gehört haben, dass sie ihren Platz einnehmen durch Jesus Christus. Amen. Preis dem Herrn. Wir hören ein Lied, und dann nehmen wir unser Abendopfer auf. Gott segne uns.